Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Wusstest du, dass Zecken mittlerweile das ganze Jahr vorkommen? Wie wäre es, wenn du mit nur einem Besuch in deiner Tierarztpraxis deinen Hund ein ganzes Jahr lang schützen könntest? Frag einfach deinen Tierarzt nach der innovativsten Methode zum Schutz vor Zecken und Flöhen.
Ich habe heute einen sehr coolen Gast bei uns im Der Hund Podcast. Ich freue mich sehr. Hallo Eva Birkenholz.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich total. Du bist jetzt immer mehr auch im Fernsehen zu sehen an der Seite von André Vogt. Den hatten wir auch schon bei uns hier im Podcast. Du bist quasi in seinem Trainernetzwerk oder arbeitest an seiner Hundeschule und jetzt begleitest du ihn auch im Fernsehen. Und jetzt habt ihr sogar zusammen ein Buch. Du musst uns so ein bisschen erklären, wie das alles zustande kam.
Also, es begann vor 10 Jahren, als kleine Eva, oder mittlerweile sind es fast schon 11 Jahre, die Idee hatte, Hundetrainerin zu werden und eine Ausbildung gemacht hat und dann irgendwann gesagt hat, ja, ich will das jetzt machen. Und sich dann mit Andres Schwester und Andres Bruder in der Kneipe unterhalten hat und gefragt, so, wie geht es dir, was mitzumachen? Ich so, ja, ich bin so unglücklich mit meinem Job und ich würde voll gerne Hundetrainerin werden, aber nicht lachen. Und ich habe gesagt, ach ja, hier, mein Bruder, mein Schwager, das ist doch Hundetrainer, melde dich doch mal da, der hat eine Hundeschule in Erkrath, der sucht immer Leute. Ja, da hat nicht lange gedauert, dann habe ich ganz professionell den André auf Facebook angeschrieben und dann haben wir quasi unser Vorstellungsgespräch verabredet, ja, und so nahm alles seinen Lauf. Ich bin mittlerweile seit, wie gesagt, 10, fast 11 Jahren mit dem André in der Hundeschule angestellt und seit Staffel 4 und mittlerweile sind wir bei Staffel 10, bin ich halt auch beim Welpentrainer mit dabei, nicht von Staffel 1 an, weil ich noch ein Kind bekommen habe zwischendurch und in Elternzeit auch war. Ja, und genau, letztes Jahr haben wir gemeinschaftlich die Akademie für Hundewissen gegründet, ein Zentrum zur Ausfort- und Weiterbildung von hundeinteressierten Menschen. Wir bilden unter anderem Hundetrainer aus, aber auch bestehende Hundetrainer fort und machen auch Workshops und Seminare für interessierte Hundemenschen einfach, so Erste Hilfe oder Wellness am Hund. Das machen wir alles bei uns in unserem Standort in Wuppertal. Und genau, das haben wir letztes Jahr gegründet und haben mittlerweile schon 2 Jahrgänge an Hundetrainern, angehenden Hundetrainern. Und im Mai nächsten Jahres wird es dann so sein, dass der 3. Jahrgang schon an den Start geht mit Leuten, die gerne Hundetrainer werden möchten. Und das ist daraus entstanden, dass durch diese TV-Präsenz natürlich immer mehr Leute angefragt haben, so ey, wir möchten nach eurem Konzept arbeiten und es gefällt uns so gut und können wir nicht bei euch eine Ausbildung machen? Und wir haben vorher auch schon ausgebildet, aber immer nur für die Hundeschule Vogt intern. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, das ist so groß und es hat so viel, ist auf so viel Interesse gestoßen, dass wir dann gesagt haben, so jetzt gründen wir eine eigene Akademie dafür. Ja, und
richtig
jetzt
cool.
Läuft es ganz gut, würde ich sagen.
Das ist offen für alle. Das heißt, wenn ich jetzt sage, boah, ich möchte das machen, es gibt ja auch, habe ich immer das Gefühl, immer mehr Hundehaltende, die gar nicht unbedingt in dem Beruf als Hundetrainer arbeiten wollen, die sagen, ach, ich will mich aber weiterbilden, ich mache mal so eine Ausbildung als Hundetrainer.
Ja, jein. Also du kannst dich natürlich bei uns bewerben. Das ist uns aber auch ganz wichtig. Wir haben ein Bewerbungsverfahren, was wir laufen lassen, bevor wir den Leuten sagen, ja, du kannst es bei uns machen. Also es ist nicht so wie bei vielen anderen Anbietern, dass du einfach auf die Homepage gehst und dich anmeldest und sagst, ja, ich mache das jetzt für mich privat, sondern wir möchten schon Leute da haben, die auch Bock haben, was zu verändern, die Bock haben, richtig was zu lernen und auch in dem Business zu arbeiten. Denn wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen im Grunde genommen gar nicht mehr Hundetrainer in Deutschland, sondern wir brauchen mehr gute, mehr, die nicht nur in einer Schiene geprägt sind, sondern die schon vom Start an einen großen Methodenkoffer haben, die sich bei allen Quadranten der Lerntheorie bedienen und wissen, wie sie was wann vernünftig einsetzen. Und ja, also im Grunde genommen, natürlich kann sich jeder bewerben. Wir haben aber schon den Wunsch, auch wirklich ein Netzwerk an Hundetrainern zu schaffen und ja, dazu gucken, dass da eine gute Basis über Deutschland verteilt ist.
Du hast jetzt gerade schon von eurer Methode gesprochen. Was könnte man denn als eure Methode bezeichnen? Worauf legt ihr ganz besonderen Wert?
Habe ich unsere Methode gesagt?
Ja.
In welchem Kontext? Ich meinte jetzt eigentlich nicht unsere, also es gibt nicht die Methode Vogt oder die Methode Birkenholz oder die Methode, die richtig ist, sondern uns geht es darum, dass man einen gut gefüllten Methodenkoffer hat und verschiedene Methoden kennt und nicht halt bei vielen Akademien oder bei vielen Schulen ist es halt so, dass da zum Beispiel nur positiv mit dem Hund gearbeitet werden darf. Und das erachten wir grundsätzlich als nicht vollumfänglich und auch nicht immer richtig und auch nicht immer zielführend. Und deswegen ist es uns halt wichtig, dass die Leute alles kennenlernen und wissen, bei welchem Hund wende ich was an und bei welchem Hund macht welche Trainingstechnik, welche Trainingsmethode Sinn. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wir müssen nicht das Rad neu erfinden und wir müssen uns nicht irgendwie was Neues ausdenken. Es gibt alles schon in Sachen Hundetraining. Klar kommen immer wieder neue Erkenntnisse oder man testet mal wieder neue Methoden aus, probiert sich da so ein bisschen rum, modifiziert das für sich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da jetzt so einen Stempel gibt und wir sagen, das ist die Methode der Akademie für Hundewissen und die wollen wir in die Welt spreaden, sondern vielmehr, wir möchten gucken, dass die Leute, die bei uns absolvieren, auch gut ausgebildet sind, fundiertes Wissen haben, in der Praxis gut arbeiten können. Wir haben einen sehr, sehr hohen Praxisanteil bei uns in der Ausbildung, was uns auch auszeichnet. Und da einfach sicher an den Start gehen können und nicht am Anfang schon schwimmen und straucheln und dann schnell sagen, oh nee, habe ich mir doch alles ganz anders vorgestellt.
Und ihr macht dann da so verrückte Sachen, dass ihr einfach mal in ein Tierheim fahrt, ins Ausland und die Leute da unterstützt.
Genau, ja, wir haben über ein paar Ecken Kontakte geknüpft zu verschiedenen Tierschutzvereinen und waren dann relativ spontan, das war auch ursprünglich nicht auf dem Lehrplan, aber wir haben das dann einfach integriert und für uns genutzt und waren dann in Bosnien und haben da Save the Dogs unterstützt, ein Tierschutzverein, der in Bosnien aktiv ist, und sind da ins städtische Tierheim gefahren und auch auf das lokale private Tierheim oder die Ranch, die da pflegen, das würde ich gar nicht unbedingt als Tierheim bezeichnen wollen, und haben da mit den Hunden gearbeitet. Und das war großartig für die angehenden Hundetrainer, weil du da mit unbeschriebenen Blättern arbeiten kannst. Das heißt, du bist da und du hast Hunde, die haben noch nie mit dem Menschen gearbeitet. Die haben keinen Plan von Sitz oder dass sich Sitz vor dem Menschen vielleicht mal lohnen könnte. Für Futter zu arbeiten, das Gehirn einzuschalten und dann Neues zu lernen, ist für die Hunde total fremd. Das war ein super Mehrwert und das haben wir jetzt aber auch quasi standardisiert, eine Klassenfahrt pro Jahrgang mit ins Portfolio genommen. Genau.
Ja, stelle ich mir total spannend vor. Und man muss sich halt auch so ein bisschen einstellen können dann. Du weißt ja nicht, was du da für einen Hund vor dir hast. Du hast keinen Halter, der dir da irgendwas drüber erzählt. Okay, vielleicht die Pfleger, die da sind, können so grob umreißen, was das für ein Hund ist. Aber es ist wahrscheinlich auch eher schwierig.
Sprachlich war es ein bisschen schwierig.
Ja,
hat funktioniert. Ja, das war auf jeden Fall für alle eine krasse Erfahrung, eine sehr einschneidende Erfahrung. Aber keiner war dabei und wir waren über 20 von 30, die in dem Jahrgang sind, waren dabei. Und keiner hat gesagt, das mache ich nicht nochmal. Ganz im Gegenteil. Die waren alle so, wann können wir nochmal fahren und ich will da nochmal hin und das war so toll. Und werden wir versuchen, auch nochmal herzustellen.
Und du hast mir erzählt, wir haben uns ja getroffen auf dem Palooza-Festival. Mhm. War es letztes Wochenende? Vorletztes? Ich bin schon wieder total raus. Vorletztes Wochenende.
Irgendwann.
Das ist egal. du bist da hingefahren in das Tierheim und meintest, ja, ich bin ja kein emotionaler Typ, also ich werde auf keinen Fall weinen und ich werde da auch auf keinen Fall irgendeinen Hund mitnehmen wollen. Ja. Beides ist passiert.
Ja, hat nicht so ganz geklappt. Wir haben zwei Reisegruppen gehabt und eine Autoreisegruppe und eine Flugzeugreisegruppe und ich war in der Autoreisegruppe und bin gefahren und habe mich dann mit den Leuten in meinem Auto unterhalten und sagte dann so, ja Leute, das wird bestimmt hart und wir waren ja alle auch vorbereitet, dass das da krasse Zustände sind und so. Das, was man via Social Media und so sieht, sah schon heftig aus, aber wenn man dann da ist, ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Auf dem Weg dahin habe ich immer gesagt so, nee Leute, wirklich, denkt jetzt nicht irgendwie, ich bin so voll die kalte Persönlichkeit, aber ich sag's euch, wie es ist, ich glaube, ich bin da ganz abgeklärt, ich denke nicht, dass mich das irgendwie so fertig macht. Ja, ich war dann einer der Ersten, die geheult hat, als wir das erste Mal in diesem städtischen Tierheim waren und da muss man auch nochmal differenzieren, also dieser Verein kümmert sich um das städtische Tierheim mit, hat aber noch eine Ranch, auf der quasi die Hunde wirklich ein schönes Leben haben, da frei laufen können. Aber in diesem städtischen Tierheim sind mittlerweile auch schon bessere Zustände, deutlich bessere Zustände, als sie noch vor einem Jahr waren, weil der Verein da super, super viele Sachen macht. Aber es ist immer noch einfach heftig. Da sind 900 Hunde auf einer Fläche, die ursprünglich für 300 angelegt war. Und dann kommt man da hin und es ist krass, es ist einfach nur krass, es flasht einen. Ja, und dann stand ich irgendwie in einer dieser Gruppen, in einer dieser Meuten und habe, du hast dann auch so Handschuhe an und du wirst da regelrecht belagert von den Hunden, weil die nichts anderes wollen als deine Aufmerksamkeit. Und du streichelst einfach die ganze Zeit, du bist nur dabei, irgendwie irgendwen, irgendwas Flauschiges zu streicheln. Und irgendwann stand ich da, guckte mich um und streichelte und fühlte nur ein sehr großen, knochigen Körper an meinem rechten Bein. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass der auch nicht so hibbelig und super aufdringlich war, weil er hat sich einfach nur so angelehnt. Und dann guckte ich irgendwann runter und habe mir dieses arme Seelchen angeguckt. Das war ein ganz alter Hund, der überall kahle Stellen hatte, offene Stellen hatte, eine Ohrenentzündung hatte, Krallen entzündet, der körperlich wirklich ganz, ganz schlechten Zustand hatte. Und das auch gar nicht als Vorwurf betrachtet, die können sich gar nicht so um die Tiere kümmern, wie es notwendig wäre. Die werden alle verarztet, da wird sich drum gekümmert, da wird gemacht und getan, aber es ist einfach aufgrund der Masse nicht möglich. Und dann habe ich mir diesen Hund wirklich genauer angeguckt und habe ich gedacht, boah, der ist so alt und dem geht es so schlecht und der muss hier sterben und es gibt keine Möglichkeiten. Ich habe wirklich gesagt, ich so, ey, nehmt den bitte mit zum Tierarzt, ich bezahle das auch. Und wenn ihr den da erlöst, ne, das ist das so wie der, dem geht es so schlecht gerade. Du hast mit diesem Hund das halt wirklich angesehen.
Ja, du bist schon wieder ganz emotional.
Ja, dem ging es auch wirklich. Mir ging es auch wirklich richtig schnell. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat dann irgendwie mich nicht mehr losgelassen. Es war irgendwie am ersten Tag. Ich war danach in den Tagen auch nicht mehr vor Ort. Ich wollte nicht mehr in dieses Tierheim gehen. Habe mich dann auf dieser Ranch aufgehalten, mit den Studenten und den Hunden gearbeitet und mich abgelenkt. Und dann hatte ich irgendwie 2-3 Tage später, hatte ich aber wirklich so einen richtigen Mental Breakdown. Es hat auch auf dieser Reise jeden von uns einmal erwischt. Also es war wirklich jeder von uns einmal mindestens am Heulen und hat gesagt, ich kann das nicht mehr und das ist viel zu krass und es ist einfach viel zu heftig. Und mich hat es dann auch erwischt und dieser alte Hund hat mich halt einfach nicht losgelassen. Dann, wir haben noch einen Welpen da vor Ort gefunden. Da habe ich einen Post gemacht und der war innerhalb von ein paar Stunden vermittelt. So, das ist super, ne? Und toll. Aber ich wusste halt, ey, den kriege ich vermitteln und dieser alte, kranke Hund muss hier einfach irgendwann alleine sterben und einschlafen. Und das habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich kann diesen Hund, warum auch immer diesen, da waren auch noch mehr, die man hätte da rausholen, verarzten, behandeln, neues Leben und so weiter. Tausende halt, ne? Ich weiß nicht, warum es dieser war, aber der hat mich halt einfach gekriegt. Und ja, den habe ich dann 1,5 Monate später nochmal in Bosnien abgeholt und der lebt jetzt bei mir zu Hause und jetzt habe ich einen riesengroßen Herdenschutzhund.
Ja, tatsächlich, Reality-Check. Ja. Wie ist es denn jetzt mit diesem Hund?
Bei Boah, dir? Wild. Also ich habe am Anfang, ich bin auch ehrlich, ne, es wird immer so gesagt und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das öffentlich und laut ausspreche. Viele Leute haben mir auf Social Media gesagt, oh, du hast dich verliebt und das ist krass, da hat es sich voll ins Herz getroffen. Jetzt hat mich ins Herz getroffen, was ist oder war keine Liebe. Ich habe diesen Hund nicht aus Liebe daraus geholt, sondern ich habe diesen Hund wirklich einzig und allein aus Mitleid daraus geholt, weil ich einfach nicht zulassen wollte, dass dieser Hund stirbt. Und ich finde, Liebe ist ja auch was ganz, ganz Großes und das muss wachsen und das muss entstehen und das ist Beziehungsarbeit und das hat mit einer Beziehung zu tun. Und du, ich hatte ja keine Ahnung, was ich mir da für einen Hund hole. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte auch nicht in Erinnerung, wie riesig dieser Hund ist. Und dann, du kennst ihn nicht, der kann sein Wesen nicht zeigen, du weißt nicht, wie der sich im Haus verhält. Hat er jemals schon mal im Haus gelebt? Kennt der Kinder? Kennt der, also andere Hunde waren jetzt da offensichtlich kein Problem, aber wie verhält er sich, wenn da eine Leine dran ist? Ist der in seinem Leben schon mal an der Leine gewesen? 1000 Fragezeichen, auf die du einfach keine Antwort hast. Ja, und dann habe ich diesen Hund abgeholt und habe den einfach mal hier reingeschmissen. Und habe gedacht, ja, gucken wir mal, was passiert. Und bin natürlich auch an vielen Stellen gestolpert. Aber ich muss auch echt sagen, der hat es mir jetzt nicht so super schwierig gemacht. Also der war von Anfang an stubenrein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Weil dieser Hund hat ein Stockmaß von 80. Also der ist Schulterhöhe 80 Zentimeter. Und der kommt locker mit seinem Kopf auf den Tisch. Und hatte 46 Kilo, als ich ihn geholt habe. Und ist jetzt bei 57. Und es ist einfach ein riesen, riesen, riesen Hund. Und meine Oma hat das erste Mal, als sie den gesehen hat, hat sie gesagt, Eva, das ist doch kein Hund, das ist ein Esel. Ja, so ungefähr kann man es, trifft es das halt ganz gut. Also wenn da ein Haufen drin gelandet wäre, wäre das noch mal fieser gewesen als bei einem kleinen Hund. Naja, aber es ist, der wollte nicht ins Auto einsteigen, solche Geschichten. Das war halt alles ein bisschen schwierig. Mittlerweile läuft das, aber mein Anspruch an diesen Hund und das Level an Erziehung ist halt ein komplett anderes, als dass ich das an meinen Labrador und meinen Boston Terrier, die ich von Welpen an habe, stelle. Also das muss man ganz klar sagen, das ist halt auch ein Herdenschutzhund, ne? So, der sagt dann nicht, oh, du hast mich gerufen, ja klar, ich komme sofort und super gerne, hier bin ich, was kann ich noch für dich tun? Das passiert halt bei denen nicht, ne? Und das ist auch okay, das muss auch gar nicht so sein.
Und der hat ein paar gesundheitliche Baustellen auch mitgebracht. Du hast ihn ja auch erst nochmal am Kehlkopf operieren lassen und solche Geschichten.
Ja. Ja, das war es ist auch ein teurer Hund, muss man auch ganz gut, ganz klar dazu sagen. Also der hatte nicht nur diese Kehlkopfgeschichte, der hatte auch eine sehr langwierige Ohrenentzündung. Das war erstmal so das, was ich am plakativsten gesehen habe, wo ich echt dachte, so, es kann doch nicht sein, dass dieser Hund hier in Bosnien jetzt an einer Ohrenentzündung stirbt. Ja, weil es wirklich, also es war dann nicht nur die Ohrenentzündung, sondern er hat sich dann halt auch gekratzt, Wund gekratzt, die Wunden waren offen, das hat geeitert. Und das war dann halt so, wo ich sage, ich kann ihn doch jetzt nicht hier sterben lassen, weil der eine Ohrenentzündung hat, ne? Und das sind ja Dinge, die sind für uns hier super easy behandelbar. War dann aber nicht, dann stand im Raum, dass es chronisch ist, Antibiose und so weiter und so fort. Also ich war mit diesem Hund jetzt schon häufiger beim Tierarzt als mit meinen beiden in den letzten 5 Jahren. Und ja, Kehlkopflähmung, Ohren entzündet. Jetzt haben wir noch eine dauerhaft entzündliche Zehe oder Kralle. Da müssen wir jetzt als nächstes mal ran.
Aber klappt ja doch erstaunlich gut. Also ich denke nicht, dass du einem Kunden, der kleine Kinder zu Hause hat, raten würdest, komm, hol dir doch mal so einen Herdenschutzhund aus Bosnien.
Auf gar keinen Fall. Niemandem würde ich das raten. Niemandem. Aber ich habe auch von Anfang an gesagt, so, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe gesagt, im Zweifelsfall stelle ich eine Hundehütte, eine große beheizte in meinen Garten und dann kann dieser Hund einfach in meinem Garten alt werden. Es ist mir dann auch egal. Ja, dann, oder aber wenn ich jetzt Thema mit Beißen hätte, dann trägt er halt permanent einen Maulkorb. Mir war von Anfang an klar, dass ich in der Lage bin, das zu managen. Ich würde aber niemandem raten, diesem Beispiel nachzugehen, niemandem, weil wir jetzt auch so ein Thema hatten, dass er zum Beispiel mit meinem Kind überhaupt keine Probleme hat. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mein Sohn ist 5 Jahre alt, der darf alles mit dem machen. Ich passe natürlich immer noch auf und bin vorsichtig. Was aber ein Problem ist, sind andere Kinder, die sich dynamisch durch unser Haus bewegen. Das findet er nicht cool. Und das sind halt so Punkte, wo ich dann echt aufpassen muss und manage und den zu Hause anleine und der einen Maulkorb trägt. Und das ist aber ein Punkt, wo viele Leute oder Otto-Normal-Hundehalter dann vielleicht ein schlechtes Gewissen haben und sagen, oh Gott, der arme Hund, der hat ja schon immer in diesem Shelter gelebt und jetzt muss der auch noch angeleint und mit Maulkorb. Denke ich mir halt so, ja gut, ist halt so.
Ja, ist ja auch nicht schlimm.
Ja.
Also, ich finde es auch ganz toll, wie du erzählst. Man holt sich da so einen Hund und hat erstmal überhaupt gar keine Ansprüche an diesen Hund. Und ich finde, das sollte eigentlich viel öfter so sein, auch wenn wir uns einen Welpen holen, dass wir einfach mal sagen, okay, du kommst jetzt mal hier rein und dann lernen wir uns mal kennen und dann gucken wir mal und dann schauen wir halt mal. Und nicht immer gleich so, der muss perfekt an der Leine laufen, der muss hier perfekt, wenn Gäste kommen, auf seinem Körbchen bleiben und das muss alles funktionieren. Und da tut man sich manchmal gar nicht so einen Gefallen.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist, erleben wir ja auch häufig. Wir geben ja vielleicht auch, was das angeht, ein falsches Bild im Fernsehen, ne? Der Welpentrainer. Und dann steht da der Stundenplan mit 5 Dingen, die jetzt an dem Tag lernen oder in dieser 45 Minuten Sendung lernen. Und es ist natürlich nicht so, dass wir das am Tag dann so abhaken. Das ist Unterhaltungsfernsehen und das muss man ganz klar dazu sagen. Wir achten immer darauf, dass die Welpen zur Ruhe kommen. Wir machen auch nicht jede Übung immer vor der Kamera mit jedem Welpen, sondern es wird durchgetauscht. Die sollen schlafen zwischendurch. Und dann kann man natürlich spielerisch mit denen schon arbeiten. Übrigens sind die alle nicht unter 12 bis 14 Wochen, sondern halt alle im besten Fall schon ein bisschen älter und schon zu Hause angekommen und so weiter. Und das ist super schwierig, ne? Also ganz oft bekommen wir auch Fragen gestellt, ja, was trainiere ich denn als erstes? So, was steht denn jetzt hier als erstes auf dem Trainingsprogramm? Was macht am meisten Sinn? Ich sage dann immer so, ja, kennenlernen, ankommen, Stubenreinheit. Und, das finde ich aber auch wichtig, deine Grenzen wahren und bei dir bleiben und deine Regeln und Grenzen schon von Anfang an durchsetzen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Stellvertreter-Konfliktübungen mit dem machen muss, wenn der gerade irgendwie angekommen ist. Aber wenn ich von Anfang an nicht will, dass mein Hund auf die Couch springt, dann sage ich ja nicht, oh nee, du musst erstmal noch 4 Tage ankommen, bis ich dir erklären kann, dass du nicht auf die Couch darfst. Sondern das sind halt so Punkte, wo ich sage, das machen wir von Anfang an. Alles andere wäre unfair.
Ja, erzähl uns von eurem Buch, das
Ja.
ist jetzt erst rausgekommen, ist ganz, ganz frisch.
Ja, also der po ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber
Kommende Woche, glaube ich, gleich.
eine Woche. Dann ist also am 7.10. ist das offizielle Erscheinungsdatum dieses Buches.
Es ist noch gar nicht draußen, oh mein Gott!
Ja. Das ist der 7.10. Wir haben aber jetzt gestern schon ohne Ende Bücher signiert. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir so eine Signieraktion hatten. Und ja, dann hatte man das erste Mal, oder ich hatte das erste Mal dieses Buch in der Hand, wo man ja vorher wirklich nur digital dran gearbeitet hat. Und das ist schon richtig, richtig cool. Und das ist ja nicht nur, also das heißt typgerechte Hundeerziehung. Das heißt, wir gucken halt, dass wir auch da, wie beim echten Training, im echten Leben auch, immer möglichst individuell und auf den passenden Typ angepasst trainieren und wir beleuchten da die verschiedenen Hundetypen, wir beleuchten aber auch verschiedene Menschentypen und wir haben auch zu den Übungen, die wir da anleiten oder beschreiben, auch noch Trainingsvideos mit dabei. Das ist ein QR-Code im Buch, den kann man scannen und kann sich dann auch noch Trainingsvideos angucken.
Richtig cool.
Ja, das interaktiv quasi.
Eine sehr schöne Ergänzung.
Ja, manchmal macht es halt Sinn, Sachen auch zu sehen. Ne? Also ich finde Lesen super und man kann sich dann, gerade wenn man so ein Buch liest, ist das ja nochmal was anderes als auf dem Hundeplatz oder ein Video. Du bist ja bewusst dann bei dir und setzt dich nur mit diesem Thema auseinander und liest auch viele einfach zur Entspannung, ne, und machen das in Ruhe und da kann man das so richtig aufsaugen. Aber manche Sachen sind halt einfach auch hilfreich, wenn man die zusätzlich noch sehen kann.
Absolut. Und jeder lernt ja auch ein bisschen anders und es ist ja tatsächlich so, dass man sogar Übungen in der Stunde mit den Leuten durchgeht und die das dann zu Hause anders üben, als man es durchgegangen ist. Also so ein Video hilft immer.
Toll, absolut, ja, ja. Also ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt irgendwie eine fixe Studie dazu gibt, aber dass wenn du mit Kunden auf dem Hundeplatz bist und du hast so eine Gruppe, dann nehmen die von dem, was du in einer Stunde erzählst, glaube ich, nur so 40% oder so mit. Und der Rest ist einfach weg. So, ist einfach, das war, ich weiß, erinnere mich noch gut daran, als der Kasper, mein Labrador-Welpe, damals eingezogen ist und ich das erste Mal in der Hundestunde war. Ich weiß es noch genau. Ich habe mich anschließend hingesetzt und mir Sachen aufgeschrieben. Ich war super ambitioniert, weil ich war Anfang 20 und alle haben gesagt, mach dir diesen Stress nicht und Welpe voll anstrengend, bloß nicht, das ist voll schwierig. Und ich wollte es denen allen zeigen und habe mich dann hingesetzt und es aufgeschrieben. Und das war so krass, weil ich wirklich bin keine gute Schülerin gewesen, ne? Niemals. Ich habe mich immer so 3-4+ war so meine Base, habe ich mich immer so durchgemogelt. Bis zum Abi habe ich das geschafft, ne? Aber ich habe mich nie irgendwann freiwillig nach einer Stunde hingesetzt und irgendwelche Inhalte aufgeschrieben. Beim Hundetraining war das aber anders. Das hat mich halt von Anfang an gecatcht. Und dann habe ich halt auch sehr schnell gemerkt, dass ich das, was ich da erzählt bekomme, super umsetzen kann und auch verstehe und auch anderen weitergeben kann. Weil du natürlich relativ zeitig dann gefragt wirst, wenn du einen 6 Monate alten Hund hast, der super hört, ja, wie hast du das gemacht und wie viel trainierst du und wie geht das? Und dann erzählst du halt und es funktioniert irgendwie. Und das, ja, hat mich dann heute dazu gebracht, dass ich das jetzt Hauptberuf nicht machen.
Was hast du vorher gemacht?
Ich bin gelernte Veranstaltungskauffrau. Ich war auf Konzerten und Tourneen unterwegs, genau. Und habe dann aber das nach der Ausbildung relativ schnell an den Nagel gehängt, weil nach 3 Jahren jedes Wochenende unterwegs und von morgens bis abends auf irgendwelchen Konzerten habe ich dann gesagt, so gut, ich würde gerne auch noch mit 20 irgendwie mal was anderes am Wochenende machen als arbeiten. Und habe dann in einer Mediaplanungsfirma angefangen, wo dann aber so richtig 9-to-5 und freitags um 16 Uhr schon Feierabend und so, also richtig gut. Und da habe ich mir dann einen Hund angeschafft, weil ich gedacht habe, okay, jetzt passt's, ich darf den mit ins Büro nehmen. Und dann kam der Hund und dann habe ich schnell gemerkt, okay, jetzt habe ich doch noch was Spannendes und eine Leidenschaft gefunden, was mir richtig, richtig Bock macht. Und habe dann 2016 final Vollzeit in der Hundeschule Vogt angefangen und vorher nebenjobmäßig.
Ja, also ich fand es auch ganz cool, dass du eingangs gesagt hast, nicht lachen, aber ich möchte mehr mit Hunden machen. Ja. Das darf man auch nie vergessen. Ne? Wir standen alle mal an dem Punkt, wo wir uns irgendwie entschlossen haben, so, ich werde jetzt Hundetrainer. Weil das ist jetzt, wird ja auch immer wichtiger, finde ich. Es gibt immer mehr Hunde und ja, der Beruf wird immer angesehener. Auch das klingt jetzt blöd, aber...
Ja, aber früher wurdest du halt auch noch gefragt, kannst du denn davon überhaupt leben? Genau. Ne? Kann man damit sein Geld verdienen? Ich weiß, mein Opa, der hat das auch nicht verstanden, als ich ihm dann irgendwann erzählt. Also der fand Veranstaltungskauffrau schon richtig wild. Der wollte immer, dass ich zur Bank gehe und was Vernünftiges lerne. Aber dann noch Hundetrainerin. Also da habe ich den, glaube ich, richtig geschockt.
Ja, aber es ist, und jetzt gibst du es weiter, ne? Und ja, kannst dich aber auch in die Leute einfach reinversetzen, die ganz am Anfang stehen und denen halt entsprechend helfen. Das ist schon eine coole Geschichte.
Ja, ich bin auch sehr glücklich mit der Entscheidung. Ich habe es auch nie bereut. Also ins Büro zurück möchte ich jetzt nicht mehr. Aktuell bin ich auch gar nicht mehr so viel auf dem Hundeplatz, sondern mache auch viel Organisatorisches. Das liebe ich auch sehr. Da komme ich ja ursprünglich her. Das war früher auch schon immer mein Talent, dass ich Dinge gut organisieren und strukturieren kann. Das mache ich auch heute noch sehr, sehr gerne, auch für die Hundeschule. Wenn wir irgendwelche Veranstaltungen haben, organisiere ich das. Ich mache ganz viel Social Media noch nebenbei und bin aber auch noch in der Base und auf dem Platz und unterrichte und das will ich auch nicht hergeben.
Super. Eva, vielen Dank für das nette Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Wir verlinken auf jeden Fall unter dem Podcast eure Akademie und auch der Weg zu eurem neuen Buch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Sehr gerne und ja, hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.